Du weißt, dass Menschen sehr unterschiedlich auf den Glauben reagieren können. Ich habe mal eine ganz witzige Erfahrung, wie ich finde, gemacht. Da war ich auf die Hilfe eines Handwerkers angewiesen, der bei uns auch nach Hause kam, zu uns nach Hause kam. Und es ging um so eine bauliche Veränderung, die ein bisschen tricky war. So, ja, wie macht man es am besten? Und er wusste auch nicht so richtig, ja, wie denn jetzt? Und dann habe ich irgendwann spontan, aber auch gar nicht so ernst gemeint, gesagt, ja, in solchen Momenten hätte ich auch schon gebetet. Ne? Und manches klappt dann auch selbst mit solchen technischen Problemen besser. Ja? Und dann hat er nochmal nachgefragt, so, wie, was? Und ich sage, ja, ich lebe mit Gott, ich glaube an ihn. So, ja? Er guckt da und sagt, Glaube, Gott bewahre. Das ist eine bemerkenswerte Antwort, ja. Ja, genau. Aber also mit dieser Aussage beginnt ein Psalm, nämlich der 16. Psalm. Der geht los mit den Worten, bewahre mich, Gott. Und um diesen Psalm soll es heute in der Predigt gehen, Psalm 16. Je nachdem, wie oft du schon Bibel gelesen hast oder wie sehr du auch schon so in die Psalmen im Alten Testament eingetaucht bist, weißt du, dass das eigentlich ein besonderes Buch der Bibel ist. Warum? Weil die Autoren dieses Psalmenbuches uns im Grunde genommen erlauben, ihre Tagebuchaufzeichnungen zu lesen. Ja, das sind alles sehr persönliche Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben. Und die sie in diesen Texten und auch in diesen Gedichten und Liedern festgehalten haben. Und darin schreiben sie, so wie in Tagebuchaufzeichnungen, sehr offen, wie sie von Gott getröstet wurden oder wie sie sich von Gott stärken ließen oder auch wie sehr sie Gott vermissten. Ja, und auch wie sehr sie immer wieder ihre Emotionen vor Gott zur Ruhe bringen können. Und das muss man über die Psalter unbedingt sagen, dass dort im Grunde genommen eigentlich keine menschliche Emotion ausgelassen wird. Ja, das ganze Repertoire dessen, was ein Mensch so fühlen kann, da findet sich's wieder. Und das ist wirklich was Besonderes. Und deswegen beten auch viele Christen und Christinnen mit den Psalmen. Sie beten die Psalmen. Und jemand, der das auch tut, ist Philipp Yancey, ein Buchautor, und er schreibt über seine Erfahrungen mit diesem Buch, die Psalmen legten die Seichtheit meiner eigenen Gebete bloß und forderten mich auf, Gott auf einer tieferen Ebene zu begegnen. Ihm auf einer tieferen Ebene zu begegnen. Ja. Was lässt sich noch kurz über die Psalmen sagen? Darüber hinaus lässt sich sagen, dass diese Texte doch recht kunstvoll aufgebaut sind. Ja, da gibt es Verse und so wie in Liedern Strophen und es findet sich vor allen Dingen ganz viel Metrik wieder. Metrik, das ist ja so diese rhythmische Gestaltung von Texten und da sieht man, okay, die Leute haben sich nicht nur der Aussage wegen Mühe gegeben, sondern auch wie sie das so als Text kunstvoll darstellen. Und wie es auch für Gedichte typisch ist, ne, man muss ja dieses Wort Gedichte mal so besonders betonen, Gedichte, ja, da finden sich, wie in Gedichten üblich, verdichtete Erfahrungen wieder. Ne? Und da versucht David, wie im Psalm 16, verdichtetes Leben in Worte zu bringen, um es uns anzubieten. Ja, ich nenne die Predigt Psalm 16 bewahrt, in einem Leben mit Gott. Ich habe schon erwähnt, dass der Psalm so beginnt. Bewahre mich, Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Also hier schreibt keiner, der, weil er viel zu viel Zeit hat, aus Langeweile und Schöngeisterei mal ein paar schöne Verse zusammenschmiedet, sondern es ist jemand, der weiß, dass das Leben schwer sein kann. Und über David lässt sich wissen, dass er weiß, wie es ist, sich angegriffen zu fühlen. Dass er weiß, wie es ist, unter Druck geraten zu sein. Dass er weiß, wie es ist, Sicherheit zu brauchen. Ja? Und da fühlen wir uns ihm plötzlich ganz nah, weil die Erfahrung kennen wir. Und wenn er betet, bewahre mich, Gott, dann behaupte ich einfach mal, ist es nicht die Bitte an ihn, an Gott, halte bloß alle Unannehmlichkeiten und Probleme von mir fern. Das ist nicht seine Bitte, wenn er sagt, bewahre mich, Gott, sondern er geht tiefer rein und die Bitte zielt im Grunde genommen auf Gott selbst. Denn dieses bewahre mich, ich versuche das mal zu übersetzen, meint eigentlich, Gott, bewahre mich gut auf in deiner Nähe. Ja? Bewahre mich gut auf in dem Schutz und in dem Segen deiner Gegenwart, dann werde ich sicher sein. Also nicht so, halt alles fern, sondern bewahre mich in dir gut auf. Man kann über Psalm 16 tatsächlich sagen, dass es sehr, sehr verdichtet ist, und damit wir ihm besser folgen können, werde ich den Psalm abschnittsweise lesen. Ich gehe mal in den ersten Gedanken rein. Bewahrt durch ein eindeutiges Bekenntnis zu Gott. Durch ein eindeutiges Bekenntnis zu Gott. Die ersten Verse. Ich sage zu Gott, du bist der Herr. Man kann auch sagen, du bist mein Herr. Außer dir gibt es für mich kein wahres Gut. Ich sage zu den Heiligen, die im Lande sind, an ihnen, den Herrlichen, habe ich Freude. Zahlreich sind die Leiden derjenigen, die einen anderen Gott umwerben. Ich will ihre blutigen Trankopfer nicht darbringen. Nicht einmal ihre Namen, also die der Götzen, will ich aussprechen. Ich muss jetzt hier kurz dazu sagen, dieser Satz, ich sage zu den Heiligen, die im Lande sind, an ihnen, den Herrlichen, habe ich Freude. Das ist im Grunde genommen ein Satz, den wir heute als Gemeindeleitung über euch sagen können, wenn wir in der Gemeindeversammlung sitzen werden. Das möchte ich schon mal so kurz aufblitzen lassen, und wir freuen uns gemeinsam auf die Zeit nachher. Aber wir bleiben mal hier bei Psalm 16. Was David hier macht, ist im Grunde genommen, er versucht, sich eine Prioritätenliste aufzustellen. Er fragt, was muss ich zuerst wissen? Was sollte ich nicht aus den Augen verlieren? Die erste Aussage, der Herr ist der Herr. Und das heißt, er hat das Sagen, er hat die Macht. Und dann sagt er ja noch, außer dir gibt es für mich kein wahres Gut. Und damit will er sagen, ich werde mir mein Glück nicht von den Dingen versprechen. Ich werde mir mein Glück nicht von den Menschen versprechen. Und erst recht werde ich mir mein Glück nicht von den falschen Adressen versprechen, die Götzen. Sondern er sagt, außer dir gibt es für mich kein wahres Gut. Also er will nicht irgendwelche Quellen und schon gar nicht die falschen anzapfen, sondern er sagt, ich will eindeutig bleiben. Ich spreche diese Namen noch nicht einmal aus, damit mir klar bleibt, wohin ich gehöre und woher mein Glück kommt. Ich war ein Jugendlicher, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich ist 17, 18 vielleicht. Ich war noch gar nicht lange gläubig. Und da war ich in so einer ganz kleinen Gemeinde. Und ich weiß, dass in dieser, was heißt ich weiß, ich habe die ja gut kennengelernt, da war eine ältere Frau. Die mochte mich, ich mochte sie. Ich habe die manchmal besucht. Die lebte von Hartz IV, also damals Sozialhilfe, ja. Und sie erzählte mir mal, dass sie, und das ereignete sich gerade wirklich, dass sie Strom nachzahlen sollte, und sie konnte es nicht, weil sie das Geld dafür nicht hatte. Ja, da ist sie in ihrer Verlegenheit aufs Sozialamt gegangen, zu ihrem Sachbearbeiter, hat den Fall geschildert, und der hat gesagt, Entschuldigung, aber ich kann da nichts für Sie tun. Ja, dann haben Sie offensichtlich zu viel Strom verbraucht. Aber er mochte sie scheinbar auch. Er hat gesagt, wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Nämlich, wir machen das so. Sie stellen einfach den Antrag für eine gebrauchte Waschmaschine. Ja? Ich genehmige das dann, und von dem Geld, das Sie dann bekommen vom Amt, bezahlen Sie den Strom. Ja? hat er wirklich gesagt. Und und dann hat er gesagt, schreiben Sie jetzt einfach diesen Antrag oder schicken Sie mir zu. Und sie hat mir geschildert, kurz überlegt und hat gesagt, Herr Sowieso, ist verrückt, ich weiß noch den Namen des Sachbearbeiters. Herr Sowieso, es ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Und sie sagte, ich glaube, aber ich kann das nicht machen. Es könnte falsch sein. Ja? Und ich merkte noch, als sie mir das sagte, so, da dachte ich so, why not? Ja? Aber sie dachte dabei an Gott und wollte eindeutig bleiben, wollte nicht ein falsches Glück anzapfen. Und in ihren Augen war das irgendwie ein falsches Glück. Und das war ihr Bekenntnis. Ja? Ihr Bekenntnis. Und dann sagte sie mir noch, als sie dieses Sozialamt dann verließ, da freute sie sich irgendwie, weil sie auf ihre schlichte Weise zum Ausdruck bringen konnte, wo sie hingehören will. Und ich dachte, das hat mir geistlich imponiert. Ja? Sie wollte sagen, wem sie gehört und wem sie vertraut. Ein zweiter Gedanke. Bewahrt durch die kostbare Gegenwart Gottes. Ich lese wieder Psalm 16. Der Herr ist mein Erbteil und mein Becher. Du hast mein Los festgelegt. Die Messschnüre sind für mich auf angenehmes Land gefallen. Ja, mein Erbe ist für mich schön. Mal ganz ehrlich, wenn man das so hört, das macht nicht so viel Sinn, ja, oder? Es wirkt ein bisschen unverständlich. Also Becher, Los, Messschnüre, Erbe. Unterm Erbe kann man sich was vorstellen, aber warum Messschnüre? Wenn das aber ein Israelit gehört hat, dann schlug sein Herz höher. Warum? Weil das alles Begriffe sind, die aus einer Zeit kommen, wo es darum ging, dass Gott das ihnen versprochene Land ihnen nun zuteilt. Ja? Und das war bei diesen Menschen, die so lange heimatlos waren, eine ganz besonders tiefe Erfahrung. Also diese Stämme Israels bekamen das Land Kanaan und diese verschiedenen Regionen und Gebiete durch einen Losentscheid. Ne? Durch einen Losentscheid. Jeder durfte mal ziehen und dann hieß es, ja, also Manasse kriegt Hessen und Ruben kriegt Niedersachsen so ungefähr. Ja? Das war also das Prinzip. Und das mit den Messschnüren, die hier auch erwähnt sind, ist genauso gemeint. Also man kriegt ein Stück Land zugemessen. Selbst der Becher, der hier genannt wird, wird im übertragenen Sinn gemeint, weil das ist der Becher, den der Hausvater füllt. Ne? Jeder kriegt was Gutes. Ja? Es ist ihr Erbteil. Sie erben etwas ganz Wunderbares. Jeder kriegt einen Anteil dieses Erbes, das Gott ihnen aushändigt. So, was macht jetzt aber David mit diesen Bildern? Er baut sie ein in sein Leben und in seinen Kontext und in seine Erfahrungen. Was macht er nämlich? Er überträgt sie auf Gott. Und er sagt, du bist mein Anteil. Du bist das Gute, was ich bekomme. Du bist mein Besitz. Und also man gewinnt ja so den Eindruck, okay, man muss schon sehr, sehr gläubig sein, um auf so eine Betrachtung einzusteigen. Ja. Aber ich glaube nicht, also die Betrachtung meint ja, ich bekomme Gott. Ne? Er ist mein Anteil. Aber ich glaube nicht, dass David hier auf seinen frommen Fantasien ausgerutscht ist, sondern er nimmt ja selber Bezug, nämlich auf eine andere Schilderung, die auch in diese Zeit gehört, wo das Land verteilt wurde. Das waren ja 12 Stämme. Ne? Diese Stämme repräsentierten die Söhne Jakobs, derer gab es 12. Und so wurde dann dieses Land aufgeteilt, jeder bekam seinen Anteil. Und über den Stamm Levi steht was wirklich Bemerkenswertes in der Bibel. Ich lese aus 5. Mose 10. Deshalb erhielt Levi nicht wie seine Brüder Landanteil und Erbbesitz. Jahwe ist sein Erbbesitz, wie es der Herr, dein Gott, ihm zugesagt hat. Also ich bin ja mal so offenherzig und will sagen, ich würde auch mal gern erben. Ja? Das fände ich sehr, sehr schön. Ne? Dann so beschenkt dazustehen, das muss sich gut anfühlen. Jetzt versuche ich mich mal in diese Rolle der Leviten hineinzuversetzen. Also jeder von den 11 Brüdern kriegt da so ein Stück Land und dann sind die Leviten dran, das waren ja die Tempeldiener und über die heißt es dann zum Schluss, und ihr, lieber Stamm Levi, ihr bekommt Gott. Da muss man sich ja erstmal so ein bisschen in Fassung üben, ne? Dann würde man vielleicht sagen, oh, das ist aber sehr großzügig, also wow, Gott. Aber meine zweite Frage wäre, also können wir nochmal so darüber sprechen, gibt es auch irgendwas Materielles so? Also kriege ich auch was zum Anfassen? Oder irgendwas, was ich so sehen könnte? Versteht ihr? Das ist kommt einem fast ein bisschen zu virtuell vor. Ne? Die anderen kriegen was und ich habe Gott? Aber das war gemeint. Ja? Das war gemeint. Aber ich will hier mal mich zuerst ansprechen, aber wenn du erlaubst, auch dich. Und viele Gläubige haben sich ja diese Frage schon gestellt. Was erwarten wir uns von Gott? Was haben wir an Gott? Was haben wir an Gott? Jeder von uns, ich bestimmt zuerst, ist gern dabei, wenn er ein paar Segnungen bekommt, ein paar Zuwendungen von Gott, Geschenke oder was auch immer. Und denken wir dann, ja, das war schon mal richtig gut, danke, ich melde mich dann wieder, wenn ich wieder was brauche. Ja? Das kann eine Haltung sein. Und viele Menschen leben in dieser Haltung, selbst wenn sie gläubig sind. So im übertragenen Bild gesprochen, sie suchen die Hand Gottes, aber nicht sein Angesicht. Aber Gott sucht Menschen, die vor allen Dingen sein Angesicht suchen. Und ich glaube, David war so jemand, der wusste, dass Gott sein größter Schatz ist. Ich habe mal den sehr guten Satz gelesen, ich glaube, David hätte ihn so auch schreiben können. Wir verstehen, dass Gott alles ist, was wir brauchen, wenn Gott allein das ist, was wir noch haben. Was für ein Satz. Wünsch dir nicht, in einer Situation zu sein, in der du das aussprechen kannst. Das sind nämlich keine leichten Situationen, aber dann gilt's. Was haben wir in Gott? Wir verstehen, dass Gott alles ist, was wir brauchen, wenn Gott allein das ist, was wir noch haben. Und das ist seine Erfahrung. Also suchen wir auch, wie David, den Segen seines Angesichts und nicht allein seine schenkende Hand. Ein dritter Gedanke. Bewahrt durch einen festen Blick auf Gott. Dort heißt es, ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Auch in den Nächten mahnen mich meine Gedanken. Ich habe Jahwe vor mich gelegt, denn unter seinem Schutz werde ich nicht wanken. David spricht hier also von seinem Denken, auch von seinem nächtlichen Denken. Und wir wissen ja, dass Gedanken eine Macht haben. Ja? Also die haben eine echte Power, lassen uns im Frieden bleiben oder peitschen uns innerlich auf. Sie können uns in ganz unterschiedliche Richtungen führen. Und die wichtige Frage lautet, wohin führen uns unsere Gedanken und welchen Einfluss haben wir darauf? Haben unsere Gedanken einen Einfluss, der uns bewahrt, auch in unserem Vertrauen auf Gott? Oder der uns rumlaufen lässt wie aufgescheuchte Hühner. Ne? Beides geht. Und David, habe ich schon gesagt, der wusste, was Probleme sind. Der war mit vielen Sorgen konfrontiert. Seine Lebensgeschichte ist da ziemlich offen. Aber er stellt sich gerade in Konflikten die Frage, worauf schaue ich jetzt? Worauf konzentriere ich mich jetzt? Bin ich orientiert und bezogen auf die Situation? Oder bin ich orientiert und bezogen auf Gott? Ja? Schaue ich jetzt nur die Situation an oder schaue ich die Verheißung der Gegenwart Gottes an? Das ist für jeden von uns eine ganz entscheidende Frage. Und David sagt, ich fütter mein Denken mit Gott. Ich habe mal gelesen, dass Computer im Grunde genommen nur Daten verarbeiten, die man ihnen eingibt. Das, was man denen so zufüttert, das verarbeiten sie. Und jemand sagte, das Gehirn ist eigentlich ganz ähnlich. Es verarbeitet das, was wir da so an Daten reingeben. Und wäre es nicht besser und wären wir nicht viel bewahrter und stabiler in unserem Leben, wenn wir unser Denken mit Gott füttern? Ja, wenn wir in den schwierigen Momenten, so wie er sagt, ich habe Jahwe vor mich gelegt. Damit ist gemeint, ich behalte ihn ganz fest im Blick. Ja, ich schaue drauf. Das ist also er füttert sich selbst mit dem Anblick Gottes. Ich habe das mal so ein bisschen vergleichsweise ausprobieren können. Das ist auch schon viele Jahre her, aber ich weiß, dass ich damals ziemlich durchhing. Ich war also oft sehr traurig, entmutigt, ganz besonders morgens schon beim Aufstehen. Ja, wenn du aufstehst und denkst, oh nein, wie komme ich bloß durch diesen Tag? So ging es mir. Und jemand sagte mir in dieser Zeit, Mensch, nimm dir doch mal so einen Vers der Heiligen Schrift und den sagst du dir einfach morgens vor. Und dann habe ich gedacht, okay, du bist ein erfahrener Christ, ich mache so, wie du sagst. Und dann habe ich mir, ich habe damals immer noch schön den alten Luther gelesen, habe ich mir einen Psalm, das ist einer meiner Lieblingspsalme, einen Psalm rausgesucht, den ersten Vers aus Psalm 80. Herzlich lieb habe ich dich, Gott, meine Stärke. Ja? Herzlich lieb habe ich dich, Gott, meine Stärke. So, und das habe ich mir dann morgens immer gesagt, ne, wenn ich in dieser Stimmung aufwachte, herzlich lieb habe ich dich, Gott, meine Stärke. Damit wollte ich sagen, ich habe kein Power, aber du, Gott, hast Stärke und du bist meine Stärke. So, und das habe ich mir gesagt und es hat mir geholfen, mich aufzurichten. Ja, meine Gedanken auf Gott zu lenken und nicht bei den Problemen zu bleiben. Und jetzt erzähle ich dir was wirklich stimmt. Also warum sollte es auch nicht stimmen? Aber es ist ja meine Erfahrung. Aber das ist so viele Jahre her. Es ist so viele Jahre her. Und ich kann nicht sagen jeden Morgen, aber von 10 Morgenden, an denen ich aufwache, sind es 9, an denen ich mir, ob ich es will oder nicht, sage, herzlich lieb habe ich dich, Gott, meine Stärke. Verstehst du? Das ist so tief eingedrungen, dass ich morgens wach werde, herzlich lieb habe ich dich, Gott, meine Stärke. Und das ist schon mal ein Auftakt. Ja? Also Auftakt meint ja, also das ist, stärken wir uns mit Gedanken, die uns bewahren. Ein vierter Aspekt und dann endet auch dieser Psalm, bewahrt durch eine bewährte Hoffnung auf Gott. Ich lese wieder David, darum freut sich mein Herz und meine Seele jubelt. Auch mein Körper wird in Sicherheit wohnen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen und nicht erlauben, dass dein Frommer das Grab sieht. Du zeigst mir den Weg, der ins Leben führt. Freude in Fülle ist vor deinem Angesicht. Deine Freundlichkeiten hören nicht auf. David nimmt ja Bezug auf Lebensgefahr. Er war in Lebensgefahr. Er beschreibt nicht genau, was das war. Das würde auch nicht in eine Lyrik passen. Ne? Psalmen sind Lyrik. Aber aus seiner Biografie wissen wir, da gab es oft Lebensgefahr. Auch Saul wollte ihn oft umbringen. Aber was macht David hier? Er erinnert sich, wie hat Gott mir damals beigestanden? Wo habe ich Gott erlebt, als er mir half in Lebensgefahr? Wo hat er mich buchstäblich gerettet? Und David stand mehr als einmal mit einem Bein im Grab. Und er sagt, du hast mich nicht dem sicheren Tod überlassen. Und er schlägt die Brücke in sein Jetzt und in sein Später und sagt, und darum wirst du mich auch in Zukunft, in Schwierigkeiten, nicht allein lassen. Du wirst mit mir sein. Und in dieser Haltung hat sich dieser David schon früh geübt, sonst wäre er nie und nimmer Goliath, diesem Elitekämpfer, entgegengetreten. Das konnte er nur, weil er sich erinnerte, wie ihm Gott damals, als er noch ein Jugendlicher oder ein Teenie war, beigestanden hat. Da kämpfte er nämlich mit Raubtieren, die seine Herde angriffen. Ja? Und als er dann merkte, wie die Armee der Israeliten durch den Kakao gezogen wurden und verspottet wurden, und er merkte, so dürfen die doch nicht reden, da sagte er: Ich stelle mich, Goliath. Und Saul sagte: Du willst dich ihm stellen? Du kannst ja doch nicht mal eine Rüstung tragen. Ja? Wird da beschrieben. Ne? So, das ist wirklich eine sehr klapprige Erscheinung. So, ne? Du und die Rüstung. Und dann antwortet er: Jahwe, der mich aus der Gewalt des Löwen und der Bären gerettet hat, wird mich auch aus der Gewalt dieses Philisters retten. Er nimmt also Bezug, was war und was wird wieder sein. Bewahrt durch eine bewährte Hoffnung, dass wir in diesen wichtigen Momenten, auch Menschen können ja Raubtiere sein, ja, nicht vergessen, er hat mich in der Vergangenheit nicht vergessen und hat sich für mich stark gemacht. Und deswegen bewahre ich mein Denken und meine Hoffnungen und überlasse sie nicht Kleinglauben oder Unglauben, sondern in den entscheidenden Momenten werde ich sagen: Gott, du warst bereits da, du wirst es wieder sein. In diesen vier Strophen ist der Psalm aufgebaut, bewahrt durch ein eindeutiges Bekenntnis zu Gott, bewahrt durch die kostbare Gegenwart Gottes, bewahrt durch einen festen Blick auf Gott und bewahrt durch eine bewährte Hoffnung auf Gott. Das Beste kommt zum Schluss. Nämlich jetzt. Ich erzähle dir noch von der Frau, die damals Sozialhilfe bekam. Okay? Die hat sich dann, also ich habe der nicht geholfen, ich hatte gar kein Geld. So. Irgendwann, eine kurze Zeit später, rief sie bei mir an. Und sie war aufgeregt. Und sie heulte kaum, dass sie mit mir sprach. Und ich dachte schon: Oh, was ist jetzt passiert? Die haben ihren Kuckuck an die Tür geklebt oder was auch immer. Jedenfalls, sie sagt: Ich muss dir was erzählen. Ne? Du kannst es nicht glauben. Sie hat von ihrem Onkel aus Kanada ein paar schöne Scheine zugeschickt bekommen. Ne? Kanadische Dollar in einem Brief. Und damit ist diese Frau dann zur Bank gegangen und hat gesagt, möchte diese Dollar gegen D-Mark umtauschen. Und dann hat der Mensch da am Schalter gesagt: Ja, machen wir. Und sie hat den Betrag bekommen. Es war genau die Summe, die sie nachzuzahlen hatte. Verstehst du, warum sie heulte? Und ich dachte: Wow. Ja, ja, man sagt ja am Ende einer Predigt gerne mal Amen, aber heute würde ich sagen: Wow, Gott.